Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen geil-urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Poppe Breitarsch.
Bumsinchen. Irgendwer hat in mein, nachdem ich neulich im Realitätsabgleich Tobias darüber aufgeklärt habe, was ein Bumsinchen ist, hat aber nicht lange gehalten, mein Wikipedia-Eintrag geändert von Holger Holgi Klein in Holger Bumsinchen Klein. Das waren eh noch Zeiten, als das,
aber, ich weiß aber noch, was als ist denn ein Bumsinchen, Junge?
Bumsinchen sind Türpuffer. Das sind die,
ach so,
diese weißen, runden Pufferdinger, die man an Kacheln klebt, damit die Türklinke am Klo zum Beispiel nicht die Kachel zerschlägt.
Aber ist das ein von dir ausgedachtes
Wort? Oder? Das steht sogar auf diesen Dingern
der
drauf.
Der Markenname. Bumsinchen. Im Ernst?
Ja, also weiß auf weiße Schrift auf weißem Grund, so reliefartig. Wenn du so mit der Handyleuchte drauf leuchtest und so, dann siehst du, das steht Bumsinchen drauf.
Ja, Wahnsinn.
Das Wikipedia-Vandalisieren war früher auch irgendwie, aber gut, da war auch noch nicht so. In der Wikipedia stand mal, Holger Klein hat 14 Jahre Medizin studiert und ist Astronaut. Fand ich lustig.
Hast du da aber auch immer schön Screenshots von gemacht?
Nee, natürlich nicht, aber das ist ja eigentlich, das müsste ja in dieser Historie bei denen, müsste das ja irgendwie.
Ja, das stimmt. Person müsste aufrufbar sein.
Genau.
Ja, muss man gerade hier auch ein bisschen Wahrheitstalk machen, weil mir ist nämlich was Furchtbares eingefallen wieder. In der letzten Sendung habe ich behauptet, dass ich jetzt in die Apotheke gehe, um mir Vitamin D3-Präparat ja. 1 zu kaufen. Und dabei ist mir doch glatt entfallen eine Wahrheit, die ich schon vor einem Jahr geäußert habe, zur gleichen Zeit, dass meine Mutter gesagt hat, dass das aus der Drogerie.
Ja.
Ich habe nämlich gesagt, ich gehe in die Drogerie und kaufe mir das, oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, also ich meine, ich hätte aus der Drogerie, also die in der Drogerie, aus der Drogerie, die sind minderwertig. Das nicht kaufen, sondern in der Apotheke kaufen. Das war mir nun mal ganz wichtig, das zu sagen, sonst tut man sich selbst keinen Gefallen.
Okay, kann ich mich gar nicht dran erinnern, siehste. Aber da fällt mir ein, dass ich, muss ich mir mal aufschreiben, ich muss noch einen Termin beim Arzt machen. Arzt, so.
So, Holger,
ja.
Uns ist etwas Mysteriöses widerfahren. Und
ach Gott,
zwar haben wir beide irgendwie, ich weiß nicht, ob du per Haus beliefert wurdest. Ich wurde auf jeden Fall per Packstation beliefert.
Ich auch.
Da war halt auf einmal was ich nicht bestellt habe. Sowas freut mich natürlich immer riesig.
Echt?
Not?
Genau. Da weißt du immer nicht so, Leute, hört mal auf. Neulich auch mal irgendwer so, ich weiß gar nicht, kam auch ein Paket mit drei Flaschen ohne irgendwie Aufkleber. Ja, ey, im Keller eines Winzers gefunden, wo ich auch gedacht habe, ja, Alter, ich trinke doch nicht, wenn du, weißt du, ich trinke doch nicht, was du mir schickst, wenn ich dich nicht kenne. Ich esse
ja,
doch nicht,
genau,
was du mir schickst.
Komm
wenn
mal
ich,
her und trink's
genau,
vor mir. Gib's
genau,
auf
genau
Kunden
so.
Zu schlabbern
halt
und dann probiere ich sie vielleicht.
Das ist halt auch so. Ich verstehe ja irgendwie das so den Impuls. Ne? So, ey, das findet ihr bestimmt lustig und ist ja auch mal ganz spannend. Aber Leute, es gibt genug Menschen, die gerne hätten, dass ich die Scheißerei kriege. Mindestens. Und genau darum werde ich natürlich nichts essen oder trinken, was mir unverlangt eingesandt wird.
Also auf jeden Fall haben wir beide eine unverlangte Sendung bekommen.
Ja.
Und bei beiden unserer Pakete stand folgender Satz. Stopp mit Bubble-Buchstaben, die man lernt in der 7. Klasse, weißt du, so mit Edding.
Hm.
Stopp, zusammen mit Holgi öffnen. Also vor dem Satz und nach dem Satz jeweils ein Ausrufezeichen, wie im Spanischen, nur falsch rum. Und zusammen mit Holgi öffnen in Vrindt.
Ja,
genau,
das steht hier auch. Das heißt,
wir haben es ja tatsächlich geschafft, obwohl wir ja beide nicht dafür bekannt sind, unsere Impulse unter Kontrolle zu haben, haben wir es trotzdem geschafft, wahrscheinlich wegen unserer unglaublichen Nachlässigkeit, das Paket irgendwo hinzuwerfen und es zu vergessen. Und deswegen können wir das jetzt tatsächlich gemeinsam aufmachen. Ich glaube, das war als Weihnachtsgeschenk gedacht.
Kann gut sein. Ich mach das jetzt mal hier.
Ja, ich mach das jetzt auch hier. Nagelschere.
So. Ich wollte gerade anfangen zu lästern, bevor ich es aufmache.
Oh mein
Gott.
Weil
bestimmt einer irgendwie seinen Hausrat entleert. So.
Also ich bin schon mal sold. Ich bin schon mal sehr intrigued hier.
Dankbare Damen in 3D. Was sind das hier?
Also soll ich, ich erzähl schon
Hollywood,
mal, was bei mir drin.
Hollywood Nudes in 3D. Ich habe ein Bild mit nackt, also ein
Du hast nackte Frauen bekommen und mir schicken sie Wissenschaft. Und zwar Bravo Sex und Zärtlichkeit. Medienwissenschaftler,
ja, cool,
und Medienmacher über ein Stück Jugendkultur. Wie geil ist das denn? Also, ich wollte ja tatsächlich lästern. Ich dachte, das wird jetzt irgendein Scheiß. Das,
ja, irgendeiner hat
wollte
seinen
ich
Keller
das gar nicht aufmachen.
Und, genau.
Weil ich dachte, mein Gott, das kann ja nur schlimm werden. Man kriegt ja immer so Cringe-Geschenke und Sachen, die man nie angefordert hat. Aber das ist ja einfach nur mega geil. Das ist jetzt tatsächlich ein kulturwissenschaftlicher Beitrag zu unserem Kerngeschäft quasi. Also Dr. Sommer, das sind ja immer unsere beliebtesten Folgen. Und es ist tatsächlich voll mit Ausschnitten vom Dr. Sommer-Team und diese ganzen Nackedei-Seiten, wo die sich immer mit Selbstauslöser fotografiert haben und alte Cover und so. Also ich bin absolut begeistert.
Okay.
Muss mal gucken, bei wem ich mich jetzt bedanken darf.
wie geil.
Florian aus Frankfurt. Vielen lieben Dank, Florian, honestly.
Bei mir ist es so ein katalogartige Zeitschrift. Hollywood Nudes in 3D. Und zwar ist da ist drin so eine 3D-Brille, weißt du, mit so.
Oh mein Gott, mit der man die Leute nackt sehen kann. Das haben wir.
Nee, nicht keine Röntgenbrille, also nicht das, was früher in den Heftchen annonciert wurde, wo ich auch mal dachte, boah, das gibt's. Nein, gibt's nicht. Nee, ist eine 3D-Brille, weißt du, so ein Auge blau, ein Auge rot.
Ich weiß, aber ich sag das deswegen, weil es bei mir, also auf dem Schulhof, gab es unter den 19-jährigen Jungs halt diese dumme Überzeugung, das wäre eine 3D-Brille. Eine 3D-Brille wäre sozusagen gleichbedeutend mit einer Röntgenbrille.
Ah, okay.
Und ich dachte, wir hätten das in der Blindheit und das könnte halt ein Gag sein, der darauf referiert. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine 3D-Brille. Das heißt, du siehst die Busen richtig plastisch.
Ja, die sitzen dann so auf Mäuerchen und es sieht halt so ein bisschen 3D-ig aus. Aber es sind halt nicht alle Bilder in 3D. Also das ist jetzt nicht 3D. Auch nicht. Also da ist gar nicht so viel in 3D. Und das Ganze ist alt. Das Ganze ist alt. Also es ist halt schon eine ältere, also ästhetisch würde ich das mal so in den vielleicht 60er, 70er Jahren verorten oder sowas. Warte mal. Guck mal, ob hier irgendwie ein Beverly Hills, California. Harold Lloyd. Gerade, ob es irgendwo ein Datum gibt, aber ich finde jetzt auf die Schnelle nichts.
Meinst du Veröffentlichungsdatum?
Ja, genau. Also so ist ja oft erste Auflage 2025 oder so. Aber das ist Harold Loved Christmas. Also Harold Lloyds Hollywood Nudes in 3D. Wer ist Harold Lloyd? Berühmter Fotograf? Ah, hier steht was.
Boah, muss das gerade langweilig sein für die Hörerschaft.
Ja, absolut.
Scheiße, Blätter, ey. Schlimmer als fressen und eher.
Das stimmt. Nächstes Mal schickt uns lieber was zu essen. Naja, vielen Dank für diese Onaniervorlage.
Ja, bei mir auch. Also
jetzt habe ich eine 3D-Brille.
Oh mein Gott. Oh.
Was?
Also ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Hier ist sogar ein echt erotisches Foto von Michael Jackson.
Na, ist das denn Material, wo man eine Sendung draus machen kann schon wieder?
Ach, definitiv.
Ach, wie cool.
Definitiv. Ich werde dafür sorgen, dass es Material ist, woraus man eine Sendung macht.
Das heißt, wir haben jetzt schon eine Sommerferiensendung, das ist doch schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was mache ich jetzt damit? Ja, schauen wir mal. Made in Thailand, also printed in Thailand stand übrigens drin. Ja, okay. Wenn Sie meinen, wie kommt man da jetzt wieder raus? Genau, wir diese Sendung beantwortet ja Fragen und zwar blindheitsgemäß und dann fangen wir mal mit an, oder? Was meinst?
Ja, können wir machen.
Okay. Sibylle fragt: Vergangene Woche hat der sächsische CDU-Fraktionsvorsitzende Hartmann explizit nicht ausgeschlossen, nach der Landtagswahl im September 2019 mit der AfD zu koalieren. Ist es wirklich dazu gekommen? Nein. Wenn die Landtagswahl noch nicht stattfindet, wenn ja, sollen die Sächsinnen nun tun, demonstrieren, Auswahl, Generalstreiks anzetteln. Wenn nein, werden die Sächsinnen es geschafft, das Ruder noch rumzureisen. Ich finde das ja eine sehr interessante Frage. Also Sachsen sieht ja katastrophal aus in den Umfragen. Ich weiß, du verfolgst sowas nicht so großartig. Aber die AfD ist die stärkste Partei in Sachsen.
Mhm.
Das heißt traditionsgemäß, also wenn es tatsächlich ein Wahlergebnis gibt, in dem diese Partei die stärkste Partei ist, ist traditionsgemäß so, dass die stärkste Partei die Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Das heißt, es kann sein, dass in Sachsen demnächst die Faschos regieren. So, und jetzt fragt Sibylle, was sollen wir tun? Demonstrieren, auswandern, Generalstreiks anzetteln? Geh auf die Straße, werd aktiv. Also Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist was man sich immer wieder klar machen muss. Also man sitzt nicht irgendwo und dann kommt die Demokratie vorbei und dann ist alles gut, sondern wenn man irgendwo sitzt und nicht handelt, dann wird man behandelt. Und behandelt wird man in der Regel von Menschen, die lauter sind oder mächtiger sind oder sich zumindest lauter oder mächtiger verhalten. Und das ist genau das, was die Nazis machen. Die sind mit Worten und auch in Taten gewalttätig. Und das sind sie, weil sie ganz genau wissen, dass wir zivilisierten Menschen uns nicht auf dieselbe Art und Weise wehren werden, weil wir nicht auf dieses Niveau runterkommen wollen. Das heißt, unser Eins muss umso mehr Anstrengung aufwenden, um die Demokratie als Demokratie zu erhalten, weil von alleine kommt die nicht. Irgendwer hat mal gesagt, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, ich glaube, das war irgendein Verfassungsrichter mal, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Und das ist auch so. Also es gibt nicht irgendwie, das ist die Demokratiepolizei oder irgendwie sowas, die dann schon für Ordnung sorgt und das nach irgendwelchen immer gültigen Regeln, sondern das müssen alle machen. Und wenn in Sachsen mehrheitlich die Nazis in Umfragen vorne liegen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es den Sachsen recht so ist. Weil alle, die das nicht so wollen, nicht genug getan haben, damit es nicht so ist. Und das das hat auch eine gewisse Tragik, finde ich, dieses Urteil, was ich hier spreche, weil das gilt natürlich für jeden. Das gilt für dich wie für mich. Wenn die politischen Verhältnisse nicht so sind, wie du sie haben willst, hast du möglicherweise nicht genug dafür getan, dass sie so werden, wie du sie sehen möchtest. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und viel mehr kann ich da eigentlich nicht sagen. Kümmert euch um eure Demokratie, weil wenn die AfD erstmal an der Macht ist, dann wird sie dafür sorgen, dass eure Demokratie verschwindet. Und wenn die mal verschwunden ist, dann kommt die so schnell nicht mehr wieder. Oh, was ein Plädoyer, ne?
Ja, wir haben ja zum Glück noch andere Fragen.
Die Charlotte wüsste gerne, wie geht man mit einer Person um, die ständig Aufmerksamkeit braucht? Dem Affen Zucker geben oder die Resonanz verweigern?
Ich würde ja absolut die Resonanz verweigern. Das ist einfach das, was ich mache, weil ich das unglaublich nervig finde. Also diese Neediness von Leuten, die dann auch alles übertreiben und eine Wehleidigkeit entwickeln und dir ihre Fake-Ritzungen an ihren Unterarmen zeigen. Bei uns in der Schule, da gab es halt Leute.
Fake-Ritzungen an
Unterarmen? Es ist total lächerlich. Bei mir in der Klasse gab es mal so eine Zeit, da hatten irgendwie alle in Anführungsstrichen Bulimie oder haben sich geritzt. Und es gab nicht eine Person, die sich richtig geritzt hätte. Das war halt immer, ich weiß, wie die Arme aussehen von einer Person, die sich wirklich ritzt. Die haben sich nur so leicht angeritzt, so mit einem Schlüssel oder so. oder haben sich so mit Filzstift so eine lange Linie hingemalt und saßen dann so rum, haben sich dann die Ärmel umgekrempelt. Und dann so, ups, scheiße, und dann wieder runtergekrempelt. So dass sie gerade noch Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten.
Wie erbärmlich sind wir, wenn wir jung sind, oder?
Ey, und das fand ich ja sowas von lame. Und ich will nicht sagen, dass ich mich nicht auch solcher Dinge schuldig gemacht hätte. Ich habe auch oft krank gespielt, damit man mich fragt, was ist mit dir los? Ja,
weiß ich.
Das ist mir auch passiert.
Darum sage ich ja, wie erbärmlich wir sind, wenn wir jung sind. Also das ist natürlich
genau.
Aber der Unterschied ist dann, ob man es irgendwann begreift und sich drüber amüsieren kann oder ob man später immer noch denkt, nee, das hat alles seine Richtigkeit.
Also Also ich finde dieses Verhalten, für mich persönlich als Rezipientin dieses Verhaltens, finde ich es wahnsinnig anstrengend und ich reagiere dann auch entsprechend aggressiv, wenn man so will, und entziehe diesen Menschen die Aufmerksamkeit, wenn ich diese Neediness sehe, die ich ihm aber wirklich offen schenken würde, wenn das nicht so furchtbar übertrieben wäre, wenn das einfach ein ganz normales menschliches Miteinander wäre, das mich auch einbezieht. Weil das Schlimme an diesen Aufmerksamkeitsheischern, das ist ja, dass die eigentlich nur um sich selbst kreisen. Und die wollen halt deine Aufmerksamkeit, ohne dass sie dir das Gleiche auch nur im Ansatz auch zurückschenken.
Aha.
Und das ist, das geht für mich gar nicht, weil das sind nämlich diese emotionalen Vampire.
Okay. Ich war jetzt auf einem ganz anderen Niveau so unterwegs. Also es gibt ja so Leute, die findest du auch in Social Media. Es gibt so Menschen, die kommentieren jeden Beitrag, den du irgendwo hinschreibst, mit irgendwas, was sie besonders interessant, originell oder klug oder weiß der Geier was finden.
Ah.
Und das ist halt auch so, ja, nimm mich wahr, hier, guck mal, hier, ich. Aber die würde ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie ich die einzuordnen habe, weil ich denen nicht gegenüberstehe. Also es gibt so, manchmal steht man Leuten gegenüber, die nicht in der Lage sind, dich mal in Ruhe zu lassen, also die auch nicht merken, wenn sie dir auf den Sack gehen. Weißt du, so auf Partys oder sowas hast du das gerne mal, dass ständig jemand was mit dir reden will irgendwie. Und weißt du, dann stehst du da, ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, da war jemand, der wollte unbedingt, der fand mich irgendwie nett und wollte unbedingt mit mir Zeit verbringen. Und egal, was ich gemacht habe, der Typ stand immer neben mir. Immer. Und wenn er dann lange genug neben mir stand, hat er am Gespräch teilgenommen, das ich da gerade hatte. Egal, was es war. Der hat noch nicht mal gemerkt, dass ich gerade eine Frau angegraben habe. Sonst steht daneben und
Wingman, unwillkommener.
Und guckt sich das an und so als, so wie der Typ beim Reporter im Hintergrund immer in die Kamera winkt. So ungefähr. Und ich habe mittlerweile, also das ist einerseits ist das super lästig, weil was du sagst, denen geht's, vielen von denen geht's um sich, ja. Hier, nimm mich wahr, weil ich bin auch toll. Ich will aus irgendeinem Grund, habe ich den Eindruck, als würde es mich aufwerten, wenn ausgerechnet du mich wahrnimmst. Das ist das eine. Die ignoriere ich halt komplett. Also das, die Trolle nicht füttern. Und egal, was der Troll macht, den kriege ich kein Futter. Aber bei den anderen, also bei dem Typ, der dann immer neben mir stand, ich bin mittlerweile, glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach intellektuell, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt eine psychische Krankheit ist oder ob sie einfach, wie nennt man das denn, mindergebildet ist das falsche Wort, wie nennt man, doof sind, die... Ja, weil, wie nennt man das denn? Intelligenz gemindert, das war's. So. Ja. Die einfach intellektuell nicht in der Lage sind, zu erkennen, dass sie sich gerade absolut unangemessen verhalten, obwohl sie sich nicht verhalten in ihrer Wahrnehmung. Die stehen da ja nur. Ja? Und was ich da dann mache, ist, das kommt sehr selten vor, was ich da dann mache, ist tatsächlich explizit zu sagen, du nervst. Du nervst echt? Jetzt. Ja, ja. Da bin ich dann immer, egal wo ich hingehe, egal wo ich hingehe, du läufst mir hinterher. Hör bitte auf damit.
Und kleiner Tipp, ich glaube, dass es wahr. Ich glaube, wer stumpf genug ist, nicht zu checken, dass er so etwas tut, also dass er nervt, ist auch stumpf genug, um eine Kritik an seiner Person nicht persönlich zu nehmen. Also man darf sowas durchaus sagen.
Ja, ja. Also man kann ja auch ein bisschen freundlicher sein, als zu sagen, ey, du nervst.
Ja.
Also wirklich sagen, entschuldige bitte, halt mal gerade ein bisschen Abstand. Also das wird mir gerade zu viel mit dir. Das verstehen Menschen. Ich habe das einmal gemacht bisher, also weil es auch einmal wirklich so krass war. Oh Mann, ey. Und der hat das kapiert. Der hat gesagt, ja, okay, ja. Entschuldigung. So. Und dann sind sie natürlich entsprechend verunsichert und stehen 20 Meter weit weg und gucken immer so. Ne? Da musst du damit leben lernen.
Ja, weißt du, ich finde das aber auch extrem schwierig, wenn du eine Person bist, die in der Öffentlichkeit steht wegen irgendwas, also sei es jetzt bei dir mit dem Podcast, viele Leute kennen dich, oder sei es bei mir nach einer Lesung, oder sei es bei Musikerin XY, deren Konzert ich besuche, und da hat man halt nachher, habe ich zumindest den Konflikt, hingehen oder nicht hingehen. Und ich bin da wirklich auch extrem gespalten, ja, weil ich ja auch die andere Seite kenne. Denn ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir wäre es am liebsten, wenn niemand mit mir spricht nach einer Lesung. Ich will, dass die Leute zu mir kommen. Das ist der Lohn. Das ist wunderbar, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie Feedback zu bekommen. Und gleichzeitig frage ich mich auch immer wieder, bin ich eine Last, wenn ich jemanden approache? Ja. Und ich finde, ich nehme es auch niemandem übel, wenn er einfach geht. Auch aus Rücksicht auf mich, ja, auch wenn es nicht zutrifft. Aber also ich finde das wirklich extrem schwierig, das auch richtig einzuschätzen.
Ja, absolut. Wobei, mir fällt es vergleichsweise leicht. Also ich bin froh um jeden, der vorbeikommt und sagt, hey Holgi, gut, finde ich gut, was du machst oder so. wenn er dann auch wieder geht.
Ja.
Das habe ich mir halt angewöhnt. Wenn mir irgendwo jemand langläuft, ein Künstler, eine Künstlerin, die irgendwas macht, was ich besonders gut finde, gehe ich halt im Zweifel, also ich werde nicht die Straßenseite wechseln, um hinzugehen, sondern ich werde rübergucken, mich freuen und dann ist gut. Aber wenn es eine Situation ist, in der es nicht komplett bizarr ist, jemanden anzusprechen, was weiß ich. Ich steige ins Flugzeug ein. Vor mir eine ältere Dame mit einem riesigen Koffer. Ich schaffe mein Handgepäck oben hin. Sie sagt, Entschuldigung, ich habe so viele Bücher in diesem Koffer. Könnten Sie mir helfen, den da hochzuheben? Sag ich, ja, na klar. Guck sie an und sag, Frau Heidenreich, für Sie würde ich noch ganz andere Sachen hier hochheben. Und habe das da hochgehoben und habe halt gesagt, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und habe mich hingesetzt und gut ist. Ja, so. Genau, war halt Elke Heidenreich.
Das ist echt passiert.
Ist mir echt krass. Passiert. Und die hatte halt wirklich, die hatte einen Handgepäckkoffer. Ich weiß nicht, was. Und die muss da Bibeln drin gehabt haben oder sowas. Ja. Das war so unfassbar schwer. Solche Sachen. Oder irgendwo in einem Restaurant oder sowas am Nachbartisch oder weiß der Geil. Also, nee, wobei da würde ich es nicht machen. Halt einfach sagen, danke, dass es dich gibt oder danke, dass du machst, was du machst und das am besten im Vorbeigehen.
Ja,
und wenn
der
andere dann irgendwie Bock auf ein Gespräch hat, weil hab ich auch manchmal. Ja, manchmal ist es auch so, dass jemand irgendwie an mir vorbeikommt und sagt, hey Holgi, danke für deine Podcast. Und da bin ich gerade in so einer Stimmung, weiß ich nicht, und dann sage ich, ja, und wie heißt du denn? So, und das ist dann ja immerhin eine Einladung, so, ich bin der Horst. Ja, Horst, was machst denn du so, wenn du Podcast hörst oder sowas? Also, man braucht da halt Fingerspitzengefühl für. Das ist so ein
Fingerspitzengefühl,
bisschen.
Ganz
und ich versuche halt, mich so weit wie möglich zurückzuhalten, aber trotzdem irgendwie zu signalisieren, ey, finde ich gut, was du machst. Weil ey, finde ich gut, was du machst, ist abgesehen von dem Honorar, das man für seine Arbeit bekommt, ist ey, finde ich gut, was du machst, halt der Applaus. Und
ja,
auch dafür
eben, absolut, absolut. Und was ich halt so ein bisschen unsensibel finde, wenn eine Schlange von 20 Leuten da steht, die irgendwie Bücher signiert braucht, dann rede ich nicht mit jemandem 5 oder 10 Minuten am Stück, sondern ich spüre die Schlange hinter mir und ich weiß, ich habe Zeit für ein paar Worte wechseln und der Nächste. Und manche Leute checken das nicht und das finde ich, da wird es für mich wirklich grenzwertig.
Ja,
und ansonsten ist es in Ordnung und erwünscht.
Ja, und ich, also was macht man, wenn du dann, es gibt ja dann auch noch die ganz anderen, die einfach wirklich sich Aufmerksamkeit erzwingen wollen. Weil
da durch demonstratives Rumächzen und Stöhnen. Oder?
Ja, auch die, ja, auch irgendwie dir ständig ein Gespräch aufquatschen wollen. Ich kannte mal einen, der hat sich selber als Dialektiker begriffen. Und eigentlich war der so ein Kontradiktionist. Wenn du A gesagt hast, hat der prinzipiell B gesagt. So. Ja. Das kann man machen, wenn man zu Hause sitzt, um auch sein eigenes Denken zu überprüfen. Dafür ist es eine sehr, sehr gute Idee, ja, die Gegenposition zu seinem eigenen Denken einzunehmen. Aber das machst du halt nicht in jeder sich bietenden sozialen Situation. Ja, dann meine ich immer so, was soll das denn? Dann meine ich, ja, Dialektik. Ich sage, ja, wenn du Dialekt haben willst, musst du das sagen. Hat er auch nicht verstanden. Aber der war so lässig, den habe ich dann irgendwann ignoriert. Also auf allen Kanälen stumm geschaltet und wenn der irgendwo ist, sage ich freundlich Hallo und versuche jedem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Weil da wirst du ja bekloppt von. Und das ist natürlich auch eine Aufmerksamkeitsheischerei. Ne? Podcasts machen ist auch eine Aufmerksamkeitsheischerei.
Ja.
Ja, aber es ist ein Angebot, das ist das der Unterschied.
Es ist ein Angebot, das man abschlagen darf, ohne Gesichtsverlust.
Genau, obwohl wer die Vrindheit nicht hört, ist halt schon doof, ne? Muss man auch mal, ist und ein gottloser Hund. Gottloser Hund, wer die Vrindheit nicht hört, so.
Ich verrate jetzt nicht meine geheimen Gedanken, aber gut, nächste Frage.
Okay, kann ich hier rausschneiden? Nee, komm, erzähl, ich schneid's dann raus.
Nein! Nein, ich denke mir immer...
So, dann hätten wir das geklärt, dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Thomas wüsste gerne, mögt ihr eigentlich Comics? Und falls ja, war das ein Ding eurer Jugend oder lest ihr heutzutage immer noch welche? Falls nein, warum nicht?
Ja, ich liebe Comics. Ich habe Comics schon immer geliebt. Ich bin in einer sehr comicfreundlichen Kultur aufgewachsen. Es gibt ja mehrere comicfreundliche Kulturen, wie zum Beispiel Frankreich, Belgien.
Ja.
Dazu gehörte aber auch Polen. In Polen waren Comics absolut keine niedere Underground-Kultur oder sowas, sondern das war gleichwertig mit Literatur. Es war einfach total akzeptiert und es gab auch viele tolle Comics, die wurden gelesen von groß und klein. Deswegen hatte ich schon als Kleinkind Comics und habe das sehr genossen. Als Kind habe ich natürlich immer lustiges Taschenbuch gelesen und Asterix und Lucky Luke. Also die ganzen Comic-Klassiker eigentlich, die man so in der Stadtbücherei finden konnte. Dann habe ich auch Mangas gelesen, lese ich auch immer noch, lese ich jetzt wieder, ja, durch Kontakt zu einer Manga-Liebhaberin. Und also da bin ich auf jeden Fall, habe ich da eine sehr große Offenheit und Affinität zu. Und in meiner Jugend habe ich Comics gelesen, die ich absolut geil fand. Mich würde jetzt interessieren, ob das irgendjemand kennt, weil das habe ich nämlich tatsächlich in den USA entdeckt. Mhm. Der Comiczeichner heißt Jonan Vasquez und den habe ich entdeckt über so ein kleines Heft, I Feel Sick. Der kommt aus der Gothic-Kultur und sein Hauptwerk ist Johnny the Homicidal oder
Homicidal?
Homicidal Maniac und Squee.
Maniac, okay.
Und Squee, das war ein weiterer Comic von ihm. Und dieser Humor ist einfach so abgefahren, krank, verstörend, geil, lustig. Und wirklich ein absolutes Schmankerl für alle Leute, die aus Humorgründen in der Gothic-Szene unterwegs sind.
Aha.
Also die das halt so spielerisch nehmen, die an diesen ganzen Horror-Tropes echt was Witziges finden und das jetzt nicht so furchtbar ernst wie diese ganzen Friedhofstänzer, weißt du? Kennst du diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wie diese Spielart oder diese Teilmenge der Gothic-Kultur heißt, wo man eher lustig unterwegs ist als traurig.
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Fun-Goth, ja. Keine Ahnung. Spaß.
Surf-Goth.
Surf-Goth. Sehr schön. Nee, keine Ahnung. Das ist aber auch, das ist halt auch eine Szene, die mir völlig fremd ist. Also ich fand die Musik irgendwie streckenweise ganz okay, aber mehr habe ich mit diesen Leuten noch nicht zu tun gehabt. Ich guck gerade die es gibt in der Comics Database gibt's zumindest Cover davon. Sind die Cover so wie der restliche Zeichenstil?
Also die Cover sind ein bisschen hässlich. Der Zeichenstil ist sehr cool.
Okay.
Also das sind einfach sehr dünne Figuren, sehr dünne Gestalten, also so fast skelettartig mit riesigen Köpfen, mit großen, riesigen Augen, so ein bisschen Tim Burton-Style. Und diese Comics habe ich so geliebt in meiner Jugend. Also das war wirklich meine große Leidenschaft. Und alles halt aus dieser Ecke, diese amerikanischen Comics aus der schwarzen Szene. Ja, und später habe ich immer wieder Mangas gelesen. Also mit anderen Worten, Mangas, zum Beispiel Death Note ist etwas, das habe ich mehrmals gelesen sogar. Ist eine tolle Serie oder Monster oder im Moment lese ich, wie heißt denn das? The Promised Neverland.
Aha.
Handelt von so einem Waisenhaus. Ach, es ist einfach eine extrem faszinierende Welt. Ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben lang immer wieder Comics gelesen. Ich bin jetzt kein Quitzi oder so, der total nichts anderes liest quasi als Comics, ja. Aber das ist durchaus eine Sache, die ich sehr, sehr schätze.
Legst du, also ich gucke gerade in der Google-Bildersuche so Johnny the Homicidal Maniac Bilder an und das wäre was ich wahrscheinlich nicht lesen würde, weil mir der Stil nicht so gefällt.
Echt?
Ja, obwohl er einigermaßen reduziert ist und ich mag eigentlich so reduzierten Stil. Aber mir sind die, ja, wenn er wütend wird, weißt du, und die Augen so riesig werden und sowas.
Warte mal. Der Comiczeichner, der hat eine Nickelodeon-Serie gemacht.
Ach, cool.
Die eigentlich jeder kennen sollte, Invader Zim.
Nee, kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Das ist bei Science-Fiction-Leuten eigentlich sehr beliebt. Das ist so ein bisschen eine Science-Fiction-Satire, die im Weltraum spielt.
Ist das aus den 90ern?
Ja.
Ja. Ja, okay, in den 90ern.
Ende der 90er. Anfang 2000er vielleicht sogar.
Ja, das war so die Zeit, in der ich so viel gearbeitet habe, dass ich überhaupt gar nichts anderes wahrgenommen habe.
Ja.
Nee, ich habe auch. Also, was du sagst, dass Comics in Frankreich, in Belgien, in Polen nicht so als so unterklassige Literatur wahrgenommen wurden, Das ist echt ein Problem, finde ich. Also weil in Deutschland war das halt immer, ja, das war Mickey Mouse und Lucky Luke war dann schon, ne, oder Asterix, das war dann schon ja fast Hochkultur. Und alles, was darüber kam, das hat man so gut wie gar nicht wahrgenommen, was da irgendwie aus Frankreich gekommen ist. Das fand ich auch im Rückblick sehr schade, dass ich damals nicht begriffen habe, dass es diese Welt überhaupt noch gibt. Und die gab es ja tatsächlich. Und ich hatte damals so einen Einblick in diese Welt kurz, weil ich weiß auch gar nicht, wo ich die her hatte. Kennst du die Giftix?
Nee.
Drei Bände aus Frankreich über einen Comiczeichner, der drei kleine grüne Figürchen mit großen Hüten malt. Und die werden aus irgendeinem Grund lebendig und sind sehr, sehr aggressiv und wollen alle Menschen töten. Dummerweise sind sie aber auch sehr, sehr dumm und scheitern halt an also riesige Mordpläne und bauen wahnsinnige Selbstschussanlagen. So geht aber alles immer schief. Und das ist total schön. Also da hatte ich das hatte ich da irgendwie mitgekriegt. Und dann habe ich aber zu sehr nicht im Einfluss der Großstadt gelebt, so dass ich irgendwie völlig aus den Augen verloren habe, dass es da noch was anderes gibt als halt die Asterix. Aber Asterix habe ich alle gelesen, das Mad Magazine hatte ich immer, das ist ja auch Comic.
Das habe ich auch gelesen eine Zeit lang.
Ich habe noch die Don Martin Gesamtausgabe hier stehen. Don Martin war der Typ mit diesen, der immer diese Figuren mit diesen riesigen Nasen und diesen abgeknickten Schuhen gezeichnet hat. Und immer diese komischen Geräusche, Kracker, Schlack und so, wobei Kracker, Schlack jetzt auch aus einem anderen Comic ist. Finde ich toll. Und irgendwann ist das Ganze dann mal vermarktet worden als Graphic Novel.
Mm.
Und da war es dann okay, Comics zu lesen.
Das stimmt.
Und man hat sich aber immer noch schwer getan, das Ding Comic zu nennen. Es wird immer gesagt, nein, es ist eine Graphic Novel.
Ja.
Kennst du Bone?
Ja, kenne ich.
Auch geil.
Ja.
Den habe ich auch sehr gerne gelesen. Ach. Und dann gab es noch, den, wie ich finde, schönsten Coming-of-Age-Roman. Den schönsten Coming-of-Age-Roman, den ich gelesen habe. Das ist auch ein Comic und zwar
Blankets,
genau.
Oh, ich wusste, dass du es sagst, weil der einfach so geil ist.
Das ist
oder?
Unglaublich, ja.
Mein Gott.
Gibt es den eigentlich noch? Wird der noch aufgelegt? Ich weiß es gar nicht.
Ich hoffe.
Den gab's ja sogar mal.
Das ist ja wirklich ein Klassiker.
Das war Craig Thompson, oder?
Ja.
Gibt's den noch?
Ja, der hat noch so einen Comic gemacht über ein. Irgendwas aus der arabischen Kultur, irgendwas Islamisches, habe ich im Kopf, fand ich ziemlich.
Das Tagebuch einer Reise gab es von ihm.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Denn noch was gemacht?
Aber das meine ich. Ja, was war denn das? Das über ein Mädchen.
Ja.
So ganz viele Vergewaltigungsszenen waren drin, das fand ich irgendwie.
Habibi? Nee.
Habibi, das war Habibi.
Okay. Ja. Und damals, dann hatte ich zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mehr habe. Ich hatte so ein Comic-Abo vom, wie ist der Verlag? Reprodukt.
Ja.
Also Reprodukt-Verlag. Und da konntest du ein Comic-Abo machen. Das sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, alle Vierteljahr haben sie so einen riesen Batzen Comics gekriegt und allen möglichen Kram, den du noch nie gesehen hast. Das war echt eine ganz nette Zeit. Vielleicht sollte ich damit mal wieder anfangen, Comics zu lesen.
Ja. Ja, es ist nie zu spät, wieder damit anzufangen. Ich sag's dir. Finde auch immer wieder den Zugang.
Schwierig ist halt nur, dann tatsächlich auch einen Stil zu finden, der mir gefällt. Weil ich finde diesen extrem reduzierten Craig Thompson-Stil wirklich geil. Kennst du Jason Lutz?
Mm-mm.
Der hat so eine Berlin-Trilogie geschrieben. Berlin steinerne Stadt, Berlin eiserne Stadt und noch irgendwie was. Spielt so um den Zweiten Weltkrieg herum. Zwischen den beiden Weltkriegen war das. Spielt es. Und der hat, ich weiß nicht, für diese Trilogie, da hat der 10 Jahre dran gezeichnet oder sowas, weil der ein unglaublich langsamer Zeichner ist. Und das kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr reduzierter Stil. Und ich mag das sehr, wenn Zeichner mit nur ganz, ganz wenig Strichen ein ganz, ganz großes Gefühl herstellen
können. Ja.
Da ist irgendwie einfach nur ein Haus, ein Auto, ein Baum, zwei Menschen und vielleicht noch irgendwas. Und du siehst aber irgendwo dran, dass es der tiefste, eisigste Winter gerade ist an diesem Tag. Das finde ich sehr faszinierend.
Ja, das ist dann wirklich wie Kunstgenuss, also hochwertiger Kunstgenuss.
Ja, genau. Nee, Blankets gibt's nicht mehr, ist nur noch in vergriffen.
Tja, Pech.
Also in antiquarisch. Das ist ja wirklich schade. Verstehe ich nicht.
Und wie sieht's aus mit der englischen Ausgabe?
Warte mal, ich guck mal gerade. So googeln in der laufenden Sendung, aber egal. Wir wollen nicht so sein. A Graphic Novel by Craig Thompson. Englische Ausgabe gibt's noch.
Ja. Habe ich mir gedacht.
Gibt's noch. Als Taschenbuch für 17 Euro kann man ja mal, also es ist echt ganz cool.
Ja.
Könnte man ja eigentlich auch mal den Heranwachsenden schenken. Ja, immer das mal. Wie war die Frage? Comics? Anscheinend mochten wir Comics. Ich habe auch noch die Gesamtausgabe, die Schmuck-Gesamtausgabe von Asterix, habe ich auch noch hier. Mhm. Wollte ich den Kindern vermachen und dachte, nee, lass mal irgendwie, nee. Genau. Oh, Kacke.
Dann halt nicht.
Ist das vielleicht aus dieser Generation raus?
Nee, also irgendwie nicht. Was ich aus der Buchhandlung berichten kann, das wird immer noch gelesen von Kindern, auch sehr gerne von Kindern. Das sind halt nur die Kinder, die es nicht haben.
Gerade greife ich nach links ins Regal und fische da raus. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil ich sage, dass das mich so reduzierter Stil so unglaublich flasht. Das genaue Gegenteil davon ist Enki Bilal. Kennst du den?
Nee.
Enki Bilal hat eine Figur geschrieben, Alexander Nikopol heißt der. Der spielt in so einer postapokalyptischen Welt irgendwie. Und das ist halt derart dicht und voll gezeichnet, dass man den Verstand verliert, während man das liest. Und ich
sehe, glaube, ich google es gerade, ich mag solchen Stil sehr, sehr gerne.
Ja, Alexander Nikopol-Geschichten kannst du dir locker geben. Also das ist echt super. Mhm. Ja.
Cool.
Ja, stimmt. Vielleicht ist vielleicht ist es besser, als sich immer irgendwelche Fotokameras zu kaufen, sich Comics zu kaufen.
Ja.
Die nächste Literaturfrage kommt von Wieland, was ich einen sehr geilen Vornamen finde. Holger, hast du schon Krieg und Frieden von Tolstoi gelesen? Und wenn ja, wie war's? Nein, habe ich nicht. Liegt immer noch rum. Und ich weiß gar nicht, will ich das noch lesen? Will ich das noch lesen im Angesicht eines Russlands, das nichts anderes macht, als zu schaden? Was sagst du, Alexander?
Holger, will
ich
ernsthaft?
Das? Lerne ich da was?
Bist du einer von denen?
Von welchen? Na, ist das, es ist ja immer diese, ne, russische Seele, niemand hat so sehr beschrieben wie, tralalala. Was lerne ich in diesem Buch über das Russland, das ich heute sehe?
Ja, das weiß ich nicht, aber das liest man auch nicht, um über Russland Bescheid zu wissen, sondern um über das menschliche Dasein Erkenntnisse zu gewinnen.
Jetzt sagt eine ukrainische Freundin von mir, das hat die zum Kriegsbeginn schon gesagt, also jetzt im Februar vergangenen Jahres, sagte sie, das wird ganz schlimm, weil das sind Russen, denen ist das Leben egal. Ist das in diesem Buch auch so?
Nee.
Oder ist das ein anderer menschlicher Zustand, den ich da sehe?
Nee, das ist, ich habe das schon mal gesagt, vor zwei Sendungen
mit
oder
Sicherheit.
So, dass ich das nicht in Verbindung bringen kann. Ja. Dieses Russland, das man kennt, über das man weiß, und dieses Russland, was sich da offenbart in diesen Büchern, ich sehe das nicht.
Was ich seltsam finde, weil Tolstoi hat ja in diesem Russland gelebt.
Ja, also, aber weißt du, er richtet den Fokus auf das Gefühlsleben von Menschen, auf ihre Ängste, auf ihre Hoffnungen. Du liest das und dir ist nichts fremd. Du siehst überall nur die pure Wahrheit über das Menschsein an und für sich. Das ist jetzt nicht irgendwie, oha, wenn ich das Buch lese, lerne ich was über die russische Seele oder so ticken die. Also gar nicht. Das ist, ich finde das so universell menschlich, alles, was dort beschrieben wird. Also ich glaube, wenn du Einblick in die russische Seele haben möchtest auf politischer Ebene, liest da lieber ein politisches Sachbuch.
Nein, die russische Seele gibt es ja gar nicht. Das ist ja auch sowas, was die Deutschen sich ausgedacht haben, um da irgendwie so vor sich hin zu romantisieren, dass sie gerne mal an den Baikalsee fahren würden. Um deine Frage zu beantworten, ich bin nicht so einer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich russische Kulturproduktion, vor allen Dingen historische russische Kulturproduktion ablehnen würde.
Ja,
nur,
es gibt
weil
ja Leute,
die
wollen
Russen,
jetzt Tschaikowski-Aufführungen verbieten
und so. Das ist ja Unsinn.
Das ist ja völlig hirnrissig.
Also das ist ja völlig unsinnig. Also man schmeißt natürlich das moderne russische Personal raus. Ja? Aber das Tschaikowski kannst du aufführen. Es gibt ja auch noch andere Tänzer als diejenigen, die dann von diesem Staat geschickt werden. Ja.
Ja.
Also das kann man ja machen, aber nee, das ist ja total albern. Robert fragt, habt ihr einen festen Platz am Esstisch?
Ja, also je nachdem, also man ist ja in verschiedenen familiären Zusammenhängen immer zusammen und da stelle ich fest, irgendwie gibt's da immer einen festen Platz, tatsächlich. Ich finde das total blöd, weil Ich finde es einfach vom Konzept her super cool, sich auch mal einen anderen Platz zu setzen, weil die Perspektive sich so krass verändert. Mhm. Aber irgendwie ist der Mensch ein Gewohnheitstier und es zieht ihn immer wieder an diesen einen dummen Platz.
Aber in welchen Kontext, also wenn ich drüber nachdenke, bei mir ist es nur so, wenn der Kontext familiär oder Familie bedeutet. Das heißt, entweder wenn ich bei meinen Eltern bin, dann sitze ich immer auf demselben Platz.
Oder bei den Schwiegereltern.
Warte mal. Nee, da ist es nicht so. Oder? Ich überlege gerade, wo sitze ich denn da? Doch. Na, sagen wir mal, auf der die Seite des Tisches, auf der ich sitze, ist dann immer identisch, das stimmt.
Ja.
Und wenn ich bei meiner Familie zusammen bin, also wenn wir alle zusammen um den Esstisch sitzen, zu viert, dann sitze ich auch immer am selben Platz. Wenn wir da nur zu zweit sitzen, weil die Kinder nicht da sind, dann sitze ich ja manchmal woanders.
Ja.
Das ist echt ganz lustig. Woher kommt das?
Boah, jetzt hast du echt ein Mysterium aufgemacht.
Also das, ich kann verstehen, also dass Eltern sowas machen, weil Kinder werden wahnsinnig, wenn die sich nicht immer auf denselben Stuhl setzen. Das ist mein Stuhl. Ne? Also da kannst du sowieso vergessen.
Ja.
Ja, dann setz ich da drüben hin, da ist noch ein Stuhl. Nein, das ist meiner. Kinder halt. So.
Das ist typisch, ja.
Schleift sich das in der Kindheit so sehr ein, dass wir es dann hinterher einfach gar nicht mehr ablegen, nicht mehr reflektieren, weil es eigentlich ja auch egal ist?
Naja, wir suchen, glaube ich, als Menschen aber auch immer die stabile Situation, so tendenziell, weil es uns entlastet.
Comfort
es entlastet
Zone.
Uns. Ja, es ist Comfort Zone. Ja. Und du merkst ja, wenn du wenn du kreativ sein willst, wenn du dein Denken ändern willst, mach Sachen anders. Mach Sachen mit links, die du normalerweise mit rechts machst. Ja. Geh rückwärts. Ja. Mhm. Lese ein Buch von vorne von hinten nach vorne.
Darum liest du Mangas.
Ja. durchbreche einfach das Gewohnte und du kommst auf neue Gedanken. Nur ist es so, dass neue Gedanken eine Situation auch immer destabilisieren. Ist leider so. Deswegen hat auch Kunst oft eine destabilisierende Wirkung. Philosophie hat eine destabilisierende Wirkung. Immer wo irgendetwas anders gemacht wird, alles vom anderen Ende her gedacht wird. Und sowas will man ja nicht im Alltag. Deswegen haben wir so viele Rituale im Alltag, so viele Gewissheiten, um unser Gehirn einfach zu entlasten. Denn wenn alles immer so ist, wie es war, müssen wir nicht weiter drüber nachdenken. Und ich meine wirklich, warum sollte man sich jedes Mal eine neue Sitzordnung überlegen? Das ändert ja dann tatsächlich auch die Dynamik. Und wenn du das aber nicht möchtest, wenn du nicht gerade die Dynamik ändern möchtest, weil du irgendwie ein schwieriges Gespräch zu führen hast oder
eine Intervention.
Weißt du, Intervention oder sowas, ja, da gibt es ja keinen Grund dafür.
Ja, stimmt.
Das ist doch schön, wenn sich alle an ihrem Platz wohlfühlen und alles so ist wie immer. Das vermittelt ja auch ein Gefühl von Heimeligkeit, von Zuhause. Da wo Heimat ist auch immer da, wo sich nichts ändert, habe ich festgestellt.
Oh,
also zumindest vom Gefühl her.
Ja, stimmt. Darum nervt's auch manchmal so, ne? Darum nervt Heimat manchmal so.
Wahrscheinlich, ja.
Beziehungsweise die alte Heimat, weil also
ne, die alte Heimat, ja.
Du kommst da hin und da hat sich nichts geändert und eigentlich ist das super, aber irgendwie, nee, das ist auch falsch.
Du bist froh, dass du da wieder weg kannst.
Genau.
Aus dieser Bewegungslosigkeit.
Ja. Was haben wir denn hier? Hör mal. Da, Martin fragt, welche Metalle mögt ihr? Messing gebürstet, Aluminium eloxiert, verchromtes?
Oh, was für eine Frage. Welches Metall mag ich?
Gold. Ich finde Gold absolut geil.
Ich auch.
Absolut.
Ich übrigens
also
auch.
Gold
ja.
ist, das ist so, diese Farbe, diese Tiefe der Farbe, also ich finde das total geil.
Ich auch. Ich bin froh, ich finde es gut, dass du Gold auch so sehen kannst, weil für mich wirkte Gold immer altbacken und irgendwie langweilig. Und dann habe ich festgestellt, was das, wie du sagst, für eine tiefe Farbe ist. Wenn du zum Beispiel mal schaust auf so Jugendstilgemälden, wie da Gold eingesetzt wird und das Gold entführt dich immer in so eine mystische Welt. Ach, das ist einfach herrlich.
Naja, also Gold fand ich als Kind Gold schon total faszinierend.
Mhm.
Und ich weiß noch, wie ich als junger Jugendlicher, damals gab's das noch im Kölner Stadtanzeiger, waren halt auch immer so die Rohstoffpreise in so einem Kasten, ne, so Börsenberichte und sowas. Und da habe ich immer geguckt, wie ist denn der Goldpreis? Und so, ich fand Gold immer total faszinierend, also wirklich total faszinierend.
Ja.
Ich habe auch der einzige Schmuck, den ich trage, ist ein goldener Ring. Gold finde ich, also ja, absolut. Und Quecksilber finde ich auch gut, weil das so eine seltsame Silbrigkeit hat. Also Quecksilber hat so einen Glanz, der nicht auf seiner Oberfläche, sondern unter seiner Oberfläche zu liegen scheint. Mhm. Und das finde ich auch ein total faszinierendes Ding. Ja.
Ja.
Ja, und sonst Kupfer. Also ich hätte gerne
Kupfer finde ich auch toll.
Kochgeschirr aus Kupfer. Also das ist auch.
Kupfer ist so ein schmutziges Gold im Grunde.
Drecksgold, genau.
Ja, Drecksgold. Ja, super.
Nee, Metalle. Aber welche Metalle mögt ihr?
Eigentlich sind alle Metalle geil.
Naja, nee. Also ich finde, der Zinnteller, da.
Ja, Zinn ist lame. Zinn ist so. Zinn, ja, kann gar nichts.
Zinn, gibt noch nicht mal eine Epoche, die danach benannt worden ist. So lame ist das. In der Eisenzeit, gibt es eine Kupferzeit? Weiß ich gar nicht. Ja, naja.
Kupferzeit.
Markus fragt, ihr könnt eurem vergangenen oder zukünftigen Selbst eine Frage stellen. Welches Selbst und welchen Zeitpunkt eures Lebens wählt ihr und was fragt ihr? Der Haken, der Zeitpunkt muss ein Datum sein und sollte es vor eurer Geburt oder nach eurem Tod liegen, bleibt die Frage unbeantwortet. Das ist mir intellektuell jetzt gerade ein bisschen überfrachtet.
Ja, ich bin jetzt auch gerade irgendwie metaphysisch überfordert.
Ja, dann, Markus, gar keine Frage würden wir uns stellen. Gar keine. Charlotte fragt, welche Tugenden haben Ostdeutsche den Westdeutschen gegenüber und umgekehrt? Hat man einander gegenüber Tugenden?
Tugenden, was sind denn die, kannst du die Kardinalstugenden aufzählen? Ich kann es überhaupt nicht.
Pünktlichkeit, Sauberkeit, Anstand, also Ehrlichkeit. Also so
preußische Tugenden.
Ja, genau. Die Sekundärtugenden, mit denen man auch gut ein KZ leiten kann. Wer hat das gesagt? War das Helmut Schmidt? Irgendein Politiker hat das mal gesagt, als irgendein Konservativer von irgendwelchen Tugenden sprach, der gesagt, ja, sind genau die Sachen, mit denen man auch sehr gut ein KZ leiten kann.
Ja.
Totschlagargument. Tugenden.
Tugenden von Ost und West.
Tugenden
also
West
ist auf jeden Fall Langeweile, also mit anderen Worten.
Das ist ja keine Tugend.
Wie heißt das?
Stabilität.
Wenn man solide ist. Stabilität, genau. Ja, eigentlich nur das, oder?
Tugenden. Was ist denn eine Tugend? Also was
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, ja, Aufrichtigkeit.
Das ist auch im Osten genauso wie im Westen. Also ich würde da Unterschiede würde ich schon an anderen Sachen festmachen. Also ich ist Resilienz eine Tugend? Ich nehme Westdeutsche als resilienter wahr als Ostdeutsche, obwohl die Ostdeutschen tatsächlich einen Systemwechsel hinter sich gebracht haben.
Ja, ja, genau, die sind destabilisiert worden.
Und zwar mehrfach und trotzdem hat's in meiner Wahrnehmung nicht deren Resilienz erhöht. Es ist schwer, also ich finde es wirklich schwer.
Vielleicht sollten wir uns nicht so sehr an diesen Tugendbegriff aufhängen. Ja, genau, sondern wir sollten einfach ganz wild mit Adjektiven rumschmeißen, die wir positiv oder negativ konnotieren.
Genau.
Dann haben wir das auch.
Dann haben wir es hinter uns. Nein, das ist wirklich, Ostdeutsche sind farbenfroher. Das ist zum Beispiel was ich...
Und Ostdeutsche sind so höflich.
Das finde ich jetzt
also
nicht.
Also weil in Berlin. Berlin ist halt die Ausnahme. Nee. So wie Paris versus Frankreich. Ganz Frankreich mega geil. In Paris Arschlöcher. Ganz Deutschland okay, Ostdeutschland super, in Berlin Arschlöcher. Ich habe die Erfahrung gemacht und das frage ich jedes Mal, wenn ich hier Leute aus Bayern frage, erzählen mir das Gleiche. Wenn die nach Ostdeutschland fahren, sind sie absolut mindblown davon, wie freundlich alle sind, wie
ernsthaft
geil der Kundenservice ist.
Ich erlebe das exakte Gegenteil und ich rede nicht von Berlin.
Das
ich erlebe das exakte Gegenteil.
Dann müsstest du eine Weile hier in Augsburg leben.
Ich empfinde Ostdeutschland empfinde ich wirklich als Servicewüste.
Das gibt's doch nicht.
Ja, und zwar als ganz, ganz eklatante Servicewüste. Also ich habe noch nirgendwo so oft im Dienstleistungssektor das Gefühl gehabt, ich sei Bittsteller oder ich würde stören oder so. Also Freundlichkeit ist das, was ich mit dem ostdeutschen Dienstleistungssektor überhaupt nicht verbinden würde. Ganz anders erlebe ich das in Bayern.
Das gibt's doch nicht. Du kannst doch nicht einfach meine Welt auf den Kopf stellen.
Das ist exakt.
Du behauptest einfach das Gegenteil von dem, was ich und genau alle Leute hier empfinden. Genau. Das ist doch interessant.
Das ist tatsächlich interessant, ich bin jetzt nun Kölner und wenn irgendwo in Deutschland eine ja fast schon überherzliche Gastfreundlichkeit existiert, dann ist das halt in Köln. Und das ist schon ganz witzig, dass ich das, was du als unfreundlich in Bayern beschreibst, dass ich das als freundlich empfinde und das in Ostdeutschland als unfreundlich.
Ja,
und das ist halt auch mein Umfeld ist, bestätigt mich da. Mhm. Genauso wie dein Umfeld dich bestätigt. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Das ist wirklich eine sehr interessante Erkenntnis.
Ja.
Ich finde zum Beispiel, die Ostdeutschen sind aggressiver als die Westdeutschen.
Ja, sind sie aggressiver oder wirken sie aggressiver?
Das ist eine gute Frage.
Und wodurch? Also was meinst du mit aggressiv? Du meinst ja jetzt nicht auf die Fresse hauen, also eher geneigt
auf
die Fresse
zu hauen, sondern
du meinst bestimmt auch so ein bestimmtes rüdes Auftreten.
Genau, so eine ein bestimmtes rüdes Auftreten, ja.
Ja, weil das haben natürlich die Bayern auch und zwar, genau, das ist das Beispiel, habe ich mal erzählt in der Vrindheit, dass jemand in eine Buchhandlung kommt, weder Hallo sagt, weder ich hätte eine Frage, sondern einfach sich vor mich stellt und sagt, und zwar Fitze.
Ja, aber das ist Westdeutsch, ne? Das ist dieses Westdeutsche, das bestimmte, das feste Auftreten eines Westdeutschen, was in Ostdeutschland dann ja immer als arrogante, wie hieß das immer? Das hatte doch sogar einen Namen, ne? Besserwessi, genau, was so ausgeht.
Ja.
Das ist als Arroganz.
Das empfinde ich jetzt wirklich als extrem bayerisch. Oder wirst nach dem Weg gefragt? Rathaus. Komm einfach und sag Rathaus. Ja, weißt du, das ist doch unglaublich. Und ich glaube aber,
das sind aber alles Ostdeutsche, das sind alles Sachsen.
Nein, das sind
alles Sachsen, die sich nicht trauen, ganze Sätze zu reden, weil sie so einen komischen Dialekt haben. Daher kommt das.
Ja, die Theorie ist
gut. Was das geht, wie der redet? Wie redet denn der? Das ist ja nicht, das holst du ja nicht aus. Hat der keine Sprache? Was ist jetzt das für einer? Konnte sie nicht klar ausdrücken?
Nicht schlecht, Holger. So reden die Leute hier. Ja, nee, das sind schon Bauregelgestalten.
Ja.
Durchaus von hier.
Ja.
Und ich habe aber gelernt, denen das nicht übel zu nehmen. Das sind einfach andere Umgangsformen. Die drücken sich einfach kompakter aus, sag ich mal.
Ja, es ist so ein, also ich hab in Ostdeutschland tatsächlich ein großes Problem. Und dass ich das als aggressiver empfinde. Das ist so ein ganzes Kontinuum von auch alltäglicher Akzeptanz des Aggressiven. Es laufen, also an ostdeutschen Seen, da liegen mehr Leute mit Hakenkreuz-Tattoos auf der Wade am Strand. Und das kümmert niemanden. Ja? Wir haben ganz eindeutig ein viel stärkeres rechtsextremes Potenzial in Ostdeutschland. Oder sagen wir mal, der rechte Rand und darüber hinaus ist in Ostdeutschland wesentlich sichtbarer, wesentlich lauter und wesentlich gnadenloser, ist zumindest mein Eindruck, den ich jetzt ja aus der Presse sozusagen erfahre. Also das ist so ein, das, ich glaube, das meine ich mit aggressiv. Es wird viel eher hingenommen, also die Beißhemmung Schwächeren gegenüber, die scheint mir im Osten schwächer ausgeprägt als im Westen. Interessanterweise die soziale Beißhemmung, die ökonomische Beißhemmung, die ist im Westen schwächer ausgeprägt.
Mhm.
Ja, für ein gutes Geschäft macht der Westler gerne.
Ja.
So, ein Asylantenheim anzünden macht der Ostler gerne. Jetzt bei dem einen brennen Menschen, bei dem anderen nicht, von daher ist es schwer, das ist ein scheiß Vergleich, aber ich hoffe mal, dass du ungefähr, also das ist verständlich, was ich meine.
Ja.
Ich glaube, wenn man lange genug darüber redet, kommt man irgendwann an einen Punkt festzustellen, dass sich beide nicht viel nehmen.
Wie meinst du das?
Dass beide auf ihre Art scheiße sind.
Ja, natürlich.
So.
Ja.
Das ist das. Und was der eindeutige, also der größte und wie ich finde, der wirklich auch gefährlichste und schlimmste Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen ist, dass die Ostdeutschen alle, immer, überall, nee, dass die Ostdeutschen das Plädoyer, was ich vorhin für die Demokratie gehalten habe, noch nicht so verinnerlicht haben, wie die Westdeutschen das getan haben.
Mhm.
Dafür gibt's Gründe, ne? Das ist einfach historisch. Also die Westdeutschen hatten irgendwie 35, 40 Jahre mehr Zeit. Und die Demokratieerfahrung der Westdeutschen ist auch an ökonomischen Aufstieg gekoppelt gewesen. Das heißt, es ist, ne, ist im Grunde auch eine Konditionierung wie beim Köter. Bimmel, bimmel, sabber, sabber. So.
Ja.
Das heißt, hier ist Demokratie und Wohlstand. Ah, dann ist das, dann muss beides ja gut sein. Ne? Das hast du im Osten natürlich nicht gehabt, dann als der Wohlstand so richtig durchgegangen ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da dann eine Eltern- und eine Großelterngeneration einmal komplett versaut ist und das jetzt in der deren Kindergeneration sozusagen, wo sich dann halt auch dieser rechte Rand formiert, das sind ja nicht nur alte Leute, ganz im Gegenteil, dass das da noch nicht wirklich angekommen ist, noch nicht wirklich verinnerlicht worden ist, was Demokratie bedeutet, wie Demokratie funktioniert, wie Politik funktioniert. Das ist auch was. Ich glaube, das ist da, ja, das ist, glaube ich, ein wirklich noch messbarer Unterschied jenseits der Gefühlsebene. Die sind alle unfreundlich oder die sind alle freundlich. Das finde ich echt, echt faszinierend. Du findest das freundlich da? Ich finde das faszinierend.
Total. Total.
Krass, also, krass.
Der Wahnsinn, egal ob man ins Restaurant geht oder im Hotel bedient wird oder so. Also die Freundlichkeit ist wirklich erschlagend geradezu. Ja.
Das wirft mich jetzt aus der Bahn. Ja.
Mich würde das jetzt echt interessieren, was die anderen meinen. Also bitte in die Kommentare schreiben, was es da für Erfahrungen gibt. Das würde mich so interessieren, absolut. Vor allem bayerische Sichten und das Gegenteil.
Ja, bayerische, na, man kann ja ruhig westdeutsch. Also ich meine, Ostdeutschland ist ja auch von der Ostsee bis Thüringen, also bis ins Mittelgebirge runter. Das sind ja auch durchaus andere Landschaften. Das heißt, man kann ohne weiteres auch Bayern mit Schleswig-Holstein zusammenwerfen dann in diesen Topf. Aber es ist tatsächlich so, dass ich im Osten, insbesondere im, wie nennt man das, im Südosten, so, weißt du, so ab Mecklenburg-Vorpommern, da werden die Leute freundlicher in meiner Wahrnehmung.
Mhm.
Und alles, was ab Berlin südwärts, da habe ich auch überhaupt keine Lust, irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Witzig. Ich überlege gerade. Also das Rheinland, wo ich herkomme, empfinde ich als freundlich. Bayern empfinde ich als freundlich. Hessen fand ich ganz schlimm, wenn man mal so die Bundesländer durchgeht.
Mhm.
Also ich überlege gerade, wir waren doch an der Nordsee. Wie war das denn da? Nee, da waren sie auch nett. Ah, sehr gute Frage. Ich nicht mit gerechnet, dass das jetzt so ausufert. Sehr gut. Sehr gut, Charlotte. Ich hasse dich.
Ja. Mach mal weiter hier.
Ja, ich mache ja weiter hier. Nils wüsste gerne, wie ist euer Workflow nach der Podcastaufnahme?
Ja, das ist eine Frage eher an dich, weil wenn wir hier fertig sind, dann sind wir hier fertig. Dann ist für mich alles hinschmeißen, rauslaufen in die Welt und dann kümmert mich gar nichts mehr. Aber für dich fängt da die Arbeit gerade erst an.
Ja, aber wie machst du? Du machst ja auch also eigene Podcasts. Wie machst du das bei den trockenen Büchern? Ach nee, du bist ja eine von diesen fiesen Kreaturen, die zitierfähig ohne Ähen sprechen können, so dass man es hinterher nicht schneiden muss, ne?
Ja, genau, aber geschnitten muss trotzdem werden, diese Pausen vielleicht oder keine Ahnung was. Also
Pausen
schneiden, man muss es auf jeden Fall die Audioqualität ein bisschen verbessern und den Text schreiben zu dem Podcast. Aber wen fragst du? Also ich habe das schon seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. Ich bin komplett raus aus dem Geschäft. Also okay. Ich will wieder anfangen. Ich fange auch definitiv wieder an damit. Aber ich habe das jetzt wirklich nicht gemacht. Also ich gebe die Frage komplett an dich ab.
Naja, auflegen, dann warten, dass ich von meinen GesprächspartnerInnen die lokale Spur geschickt bekomme. Das klappt manchmal schnell, manchmal nicht. Manchmal vergessen sie es.
Mm.
Dann schneide ich das Ding. Also ich mache mir während der Aufzeichnung schon Schnittmarken. Wie zum Beispiel ein bisschen vorher in der Sendung, wo ich Alexandra rausgeschnitten habe, weil es ja ein Geheimnis war, das nicht in die Öffentlichkeit gehört, was sie mir erzählt hat. das mache ich, also diese groben Schnitte mache ich, dann kommt es drauf an, mit wem ich gesprochen habe. Bei dir muss ich praktisch gar nichts schneiden zwischendurch, weil der Einzige, der hier stammelt, bin ich. Und ich behaupte einfach, das sei mein Markenzeichen. Normalerweise höre ich die komplette Sendung nochmal.
Der sympathische Stammler.
Genau, von nebenan. Normalerweise höre ich die Sendung nochmal komplett ab, mindestens einmal. Schneide Stammeln raus, schneide Ähen raus. Nicht alles, weil dann klingt's unnatürlich. Das heißt, ich überlege mir auch bei jedem lasse ich's drin oder lasse ich's nicht drin. Ja, das dann Musik vorne dran, hinten dran, wenn ich nicht live on tape produziert habe. Dann wird das Ganze gemischt. Das macht glücklicherweise mittlerweile ein Automat für mich. Ja, und dann schiebe ich es auf den Server, schreibe das Textchen dazu und klicke auf Publish. Ja, die eigentliche Arbeit ist nach der Aufnahme. Immer. Eigentlich, ja, ja. Immer. Und sie dauert in der Regel auch länger als die eigentliche Aufnahme.
Ist das echt so?
Ja, bei mir ja.
Naja, klar.
Also ich brauche mindestens,
wenn du das Ganze nochmal abhörst, dann genau, hast du ja schon die Zeit des Laberns.
Das mache ich in schneller, ne? Also in anderthalbfacher, manchmal sogar in doppelter Geschwindigkeit. Was dann aber auch wieder so viel Konzentration erfordert, dass ich, wenn ich 2 Stunden auf doppelter Geschwindigkeit gehört habe und nur 1 Stunde gehört habe, ich erschöpft bin, als hätte ich 3 Stunden in Normalgeschwindigkeit gehört. Also weil ich mich so sehr darauf konzentrieren muss. Aber das ist es mir dann wert, weil ich nehme dann lieber die gesparte Stunde und mache ein Nickerchen. Weißt du? Ist aber so eine Sendung, also wie unsere jetzt, 1,5 Stunden. Wie gesagt, bei uns muss ich nichts machen. Ne? Die kann ich fast 1:1 veröffentlichen. Da muss ich wirklich so gut wie nichts machen. Aber so, wenn du mit, ich sag mal, normalen Leuten redest, also Menschen, die nicht gewohnt sind, ständig ins Mikrofon zu sprechen und die keine Öffentlichkeitsarbeit machen und sowas, also so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die neigen dazu, sehr zu stammeln. Ja, Wissenschaftler neigen, also Wissenschaftler tatsächlich noch mehr als Wissenschaftlerinnen, neigen dazu, unfassbar zu stammeln sogar.
Und ist das?
Da, ja, aber, ja, das ist
ja okay, krass. Das beruhigt mich aber, weil ich höre zum Beispiel solche Formate wie SWR 2 Forum ganz gerne und dann hast du ja auch immer diese Wissenschaftler da sitzen und die reden sowas von druckreif, dass okay, ich mir schon gedacht habe.
Das sind dann möglicherweise Wissenschaftler, die das können. Also das
ja, entweder sie können das oder das, was ich höre, ist bereits das Produkt von einem extrem guten Schnitt.
Kann sein, kann ich wirklich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, wie produzieren die denn? Ist das eine Live-Sendung, eine Radiosendung?
Nein, ich meine nicht, dass das eine Live-Sendung ist.
Was ist denn das hier? Was tun gegen Medikamentenmangel? Marion Theis diskutiert mit, das ist eine Diskussionssendung.
Das ist eine Diskussionssendung. Du hast da immer 4 bis 5 Leute sitzen und das kann eigentlich gar nicht sein. Ich höre das echt regelmäßig und das sind immer Leute, die sind rhetorisch in so einer Topform und ich höre da auch wenige Äs und wenige Stammeleien und weniges neu ansetzen oder umformulieren müssen oder so. Das ist ein.
Ach guck, mein alter entweder, Prof.
Entschuldigung. Echt?
Ja.
Wer ist es?
Golo Völlmer, 100 Jahre Aha. Radio zur Geschichte und Zukunft des Hörfunks. Ist ja schön.
Ja, siehst du mal.
Ja, jetzt würde ich, also ich kenne jetzt in dieser Sendung 100 Jahre Radio, Norbert Lang ist der Moderator, der wird es gelernt haben. Golo Völlmer kenne ich, der ist Professor, der kann reden, das weiß ich. Sandra Müller ist Radiofrau, die kann auch reden, das weiß ich. Und PD Dr. Andreas Stuhlmann, der Literatur- und Medienwissenschaftler, den kenne ich jetzt nicht. Kann sein, dass da hauptsächlich Leute hingehen, die auch wirklich sprechen können.
Okay, ja.
Kann auch sein, dass es natürlich eine Aufzeichnung ist und das Gestammel rausgeschnitten worden ist. Das ist mir einiger, also weiß ich nicht, ob das jetzt live oder live on tape oder sonst wie ist. Nee, aber wenn ich gerade mit so Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die eben nicht ständig in der Öffentlichkeit stehen, was weiß ich, irgendwelche Physikerinnen oder so, die ihren Alltag im Labor verbringen, trotzdem was Interessantes zu erzählen haben, die es aber nicht gewohnt sind, darüber zu erzählen und dann entsprechend nervös auch sind, weil ihnen nicht jeden Tag ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird. Da ist oft viel Gestammel drin. Ich habe manchmal, das sind ja auch Sprechmacken, die man sich so aneignet. Ich habe eine regelmäßige Sendung mit jemandem, der stammelt so sehr, da habe ich fast die dreifache Schnittzeit, wie ich Aufnahmezeit habe. Und hinterher ist immer noch Gestammel drin. Ich hatte mal einen Wissenschaftler, da habe ich aus 2 Stunden Rohmaterial 1 Stunde Sendung gemacht. So sehr hat der gestammelt.
Boah, krass.
Und der hat halbe Sätze gestammelt. Das war, also der hat sowohl gestammelt, als auch, dass er, also halbe Sätze angefangen hat, um dann in den halben Sätzen dann zu stammeln und die Sätze aber sauber weiter zu Ende zu führen. Das heißt, ich konnte im Grunde die Hälfte rausschneiden und es hat trotzdem Sinn ergeben.
Ja.
Aber das ist halt super anstrengend.
Ne? Weil das so ist ja so wie so ein Wolfgang Holbein-Roman, ne?
Ja, genau. So, genau, so ist das. Und das ist halt aberwitzig anstrengend. Das ist auch was, wo ich immer wieder denke, naja, also Katrin sagt immer, Holger, du arbeitest zu viel, das ist nicht mehr gesund für dich. Ja? Mhm. Wo ich dann auch mal sage, ja, ist doch gar nicht so viel, das ist doch nur eine Stunde oder sowas. Und was ich immer wieder unterschätze, ist, dass wenn ich so eine Stunde, insbesondere Auftragsproduktion, da bin ich natürlich noch was sorgfältiger als bei meinen Eigenproduktionen, das kostet richtig viel Kraft. Also so,
ja.
Du kannst halt nicht wie jeder, ne, so einen 8-Stunden-Arbeitstag, man kann nicht 8 Stunden schneiden, das geht nicht. Ja, das schaffe ich vielleicht 3 Stunden oder so und dann ist aber auch gut. Das heißt, ich arbeite vergleichsweise wenig Stunden am Tag, bin aber genauso kaputt, als hätte ich 8 Stunden in der Redaktion ja. gesessen. Das ist
ja, natürlich. Das hast du ja auch vor allem beim Schneiden, das ist ja so eine Konzentrationsarbeit, ja. da kannst du ja nichts nebenher machen.
Ja, das ist so der Workflow. Und dann wird das Ganze, glücklicherweise muss ich es mischen, nicht alleine machen. Das wäre halt dann nochmal Arbeit, weil dann musst du halt gucken, wo ist welche Dynamik, also wo ist der Gesprächspartner dichter am Mikrofon, wo dreht er den Kopf weg, wo ist er laut, wo ist er leise, das musst du dann irgendwie angleichen. Das heißt, du müsstest dann rein theoretisch deine Aufnahme in viele kleine Segmente zerschneiden und in diesen einzelnen Segmenten immer was nachregeln, mehr Bass, mehr irgendwas. Das muss ich nicht, das macht eine Software für mich. Da bin ich auch sehr dankbar für. Also ja, also das ist wirklich. Ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich das noch selber machen müsste. Ja. Ja, Hall rausrechnen und so. Das geht mittlerweile alles auf Knopfdruck. Sehr angenehm. Ja. Markus fragt, gibt es ein literarisches Werk, das für unsere Zeit das Gleiche leistet, was Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit für die Zeit um 1900 geleistet hat? Wenn nicht, wer meint ihr, könnte es schreiben oder kann in der heutigen Zeit überhaupt ein vergleichbares Werk entstehen? Hätte Marcel Proust dieses Werk geschrieben, wenn er heute leben würde, oder wäre er vielleicht einfach ein Blogger gewesen, der seine Einsichten ins Internet kippt? Oh mein Gott, machen Blogs die Literatur kaputt? Sorry für die vielen Fragen, bitte nicht schimpfen. Ich würde als erstes, ich habe nicht die leiste Ahnung, worum es geht. Ich weiß, dass es das gibt, Punkt. Und dass es sehr lang ist und langweilig beziehungsweise langatmig. Was hat Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit für die Zeit um 1900 geleistet, Frau Thoma?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh. Ich meine, ich schätze den Autor sehr. Ich finde auch nicht, dass es ein langweiliges Werk ist, keinesfalls. Beziehungsweise, das hängt davon ab, was man gerne mag. Wenn man gerne solche Stream of Consciousness Sachen mag, wo einfach ein Bewusstsein vor sich hin meandert und alles so antastet und überall mal reinschaut und so kleine Wirbel macht überall. Wenn man sowas mag, wenn man sowas nicht langweilig finde, dann ist das eine ganz, ganz tolle Lektüre. Was hat er gemacht für die Zeit, weiß ich nicht. Vielleicht hat er das Bewusstsein repräsentiert. Also einfach sehr detailliert eine menschliche Erinnerung erkundschaftet, so innere Seelenlandschaften beschrieben sozusagen. Das war auch so ein Ding seiner Zeit. Also das war durchaus, das ist durchaus so ein Zeichen der Moderne, dass man so etwas macht. Das hat Virginia Woolf auch gemacht. Da gibt es diesen Roman Miss Dalloway oder so. Mhm. Der ist auch so in diesem Stream of Consciousness-Stil geschrieben. Ganz, ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, was seine Leistung für diese Zeit war. Also, es ist auf jeden Fall super, das zu lesen, weil er tatsächlich einen Menschen dieser Zeit beschreibt, mit einem Bewusstsein, mit einer Seele, die diese Zeit halt hervorgebracht hat. Und jetzt wäre die Frage, haben wir auch Autoren, die auf dermaßen akribische Art und Weise ihr eigenes Seelenleben erkunden und das erkunden, was ihnen widerfahren ist, was sie an Erinnerung da haben. Und da fällt mir jetzt der Knausgard spontan ein, der Mein Kampf geschrieben hat. Weißt du? Das sind ja auch viele sehr, sehr dicke Bücher, die um sein Leben und seine Erinnerungen und seine Gedanken, Reflexionen, Emotionen, Regungen kreisen, die er dann ohne Ende auskundschaftet. Das wäre vielleicht sowas.
Und der hat ein Buch geschrieben, das Mein Kampf heißt?
Ja, also der erste Band heißt Mein Kampf.
Schön.
Ich glaube, das ist auch Absicht.
Ja, also, mit Sicherheit. Also sowas ja. machst du nicht, weil du doof bist. Das glaube ich nicht. Also, so doof ist, obwohl, aber nee. Ja, nee.
Also, Carl Ove Knausgård, der auf jeden Fall.
Hast du den gelesen?
Ich habe ihn gelesen, ja, das erste Buch habe ich gelesen.
Hält man das aus? Weil ja. als du sagtest, also ein Ergründen der eigenen Innerlichkeit oder des eigenen Inneren, ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage überhaupt nicht mehr zu den Aufmerksamkeitsmustern ja, passt.
Es ist nicht das so Serienprinzip. Es genau. ist nicht dieses, hey, eine Serie, die dich reinzieht. Also mein Lieblingsautor, einer meiner Lieblingsautoren ist Fernando Pessoa, der portugiesische Poet und Autor, der eigentlich auch nur sein eigenes Seelenleben erkundschaftet hat in seiner Prosa und in seinen Gedichten, in seinen Essays. Und wann immer ich das jemandem empfehle, der sich jetzt nicht selber als empfindsam bezeichnen würde, als romantische Seele gefangen in der falschen Zeit oder so, das wird halt durch die Bank abgelehnt. Das wollen die Leute nicht, die finden es saulangweilig. Mhm. Andererseits, wer hat jetzt gerade den Nobelpreis gewonnen? Das war Annie Ernaux. Und Annie Ernaux schreibt genau so. Alles, was sie in ihrem Leben geschrieben hat, war autobiografisch, war ein Abtasten der eigenen Erinnerung, Erkundschaften der Erlebnisse, einordnen, was, wie sie heute drauf blickt, wie sie es damals empfunden hat. Also auch, das machen ganz viele französische Autoren überhaupt. Das ist sowas typisch Französisches.
Houellebecq und so, Stil,
ne? Nee, der eben nicht. Aber das, dieses in der Tradition von Pierre Bourdieu, dass man auch so sein eigenes Milieu reflektiert, ja. und so seine Herkunft und wie man zu dem wurde, der man dann geworden ist, anhand dessen, wo man aufgewachsen ist. Das ist sowas sehr, sehr Französisches.
Aber Annie Ernaux ist jetzt auch keine moderne Autorin, oder? Oder ist das
Also sie gehört nicht in die Epoche der Moderne, so wie Marcel Proust. Also weißt du, diese Kunst- und Literatur.
Nee, ich meine mit Moderne, von heute, weil die ist ja auch.
Doch, Annie Ernaux ist von heute. Die hat gerade ein Buch rausgebracht, das ist ein totaler Witz. Das sind, glaube ich, 15 Seiten oder lass es 20 Seiten sein. Der junge Mann heißt es. Das ist über eine Affäre, die sie hatte mit einem 25 Jahre jüngeren Mann.
Ja.
15 Euro.
Dann ist sie von heute. Also,
das ist der Hammer. Die Schrift ist super groß und so. Dieses Buch ist eine absolute Vollverarschung. Und sowas bringen die Verlage heute raus. Sowas erdreisten sie sich, zu sagen, hier, das ist unsere Nobelpreisträgerin. Jetzt hat die da so ein kleines Essay geschrieben, so einen Blog-Eintrag oder was. Ja. Wir bringen das als Buch raus, 15 Euro.
Hast du Annie Ernaux gelesen?
Ich habe sehr viel Annie Ernaux gelesen.
Also du sagst, soll ich Annie Ernaux lesen? Ich meine, du kennst mich bisschen.
Du nicht.
Okay, aber ich soll Tolstoi lesen.
Ja.
Soll ich Knausgard lesen?
Knausgard könntest du lesen. Es ist eine einzige Ego-Show. Vielleicht gefällt es dir.
Nee, gefällt mir nicht, weil Ego-Show bin ich selber. Da brauche ich nicht noch jemanden.
Okay, nee. Dann,
interessant ist, Knausgard hat 2015, sehe ich hier gerade, für die New York Times Michel Houellebecqs Unterwerfung rezensiert. Das würde ich ja gerne mal lesen, weil das fand ich ein ganz interessantes Buch von Houellebecq. Mhm. Jetzt nicht literarisch war das, ich glaube, das hätte ich auch schreiben können. ich fand nur die Geschichte, die er erzählt, die fand ich sehr gut. Irgendwie. Weiß nicht, hast du es gelesen?
Nee.
Hast du den Film gesehen? Kann man einen Film?
Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
Also geht's halt darum, dass das ist ja so
der sein, Islam.
Ja, genau, der böse politische Islam übernimmt die Macht in Frankreich. Aber wie der diese Macht übernimmt, das fand ich ganz interessant geschildert. Nämlich indem er letztlich den Männern schmackhaft macht, dass das Leben ja viel angenehmer ist, wenn die Frauen unterdrückt werden.
Ja, ja.
So, was es ja auch ist, weil dann kann man sie zu den ganzen Drecksarbeiten mhm. zwingen und sowas. Und das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Ding, weil es eben auch gar nicht so viel, also natürlich, Houellebecq, glaube ich, kackt sich ein, wenn er eine Frau im Kopftuch sieht oder sowas, aber es sagt ja viel weniger über dieses Mysterium politischer Islam aus, als darüber, wie wir Männer denn eigentlich sind. Und das fand ich an der Geschichte ganz cool.
Ja.
Ich finde, es ist missverstanden, aber das muss ich mir nach der Sendung mal durchlesen, bestimmt ganz lustig. Weil vielleicht findet Knausgård das, mal sehen, wie Knausgård das findet. So, Annie Ernaux, Carl Uwe Knausgård, können das nur europäische SchriftstellerInnen?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich wollte allerdings noch sagen, dass das Bewusstsein des Menschen sehr verarmt ist. Also durchaus auch bei den Intellektuellen. Ich finde tatsächlich in der Literatur der Jahrhundertwende sehr viel mehr Seele und sehr viel mehr Vielschichtigkeit und sprachlichen Ausdruck, sprachliches Ausdrucksvermögen als in der heutigen Literatur, leider.
Hm. Hast du eigentlich, fällt mir gerade ein, völlig nichts damit zu tun, hast du die Neuentdeckung der letzten Jahre Gabriele Tergit gelesen?
Leider nein, aber die hast du mir schon empfohlen.
Hab ich schon.
Vor
okay.
einer Folge oder vor
okay.
zwei Folgen.
Okay. Ja, weil ich davon so begeistert bin. Mhm. Ich verschenke das auch ständig. Ja. Die Effingers, ja, okay.
Ach, die Effingers, ach so, die ist das.
Ja, Effingers.
Weil die wurde mir nämlich auch von einer Kundin empfohlen, ja, und zwar wärmstens.
Ja, ja, unfassbares
Klar, Buch. Und das wurde auch im literarischen Quartett vorgestellt und auch.
Du guckst das literarische gelobt. Quartett?
Ja, aber natürlich, das sind lauter konservative Menschen. Das ist also mein Zuhause, mein spirituelles.
Echt?
Ja.
Ach, ist ja witzig. Ich möchte eigentlich, wenn ich das mal zufällig einschalte, möchte ich die ganze Zeit nur anschreien, weil sie so prätentiös sind alle.
Findest du die prätentiös?
Furchtbar.
Ich bin einfach nur, also ich finde die mittlerweile nur nervig.
Ja, prätentiös, ja, absolut. Ja, ja.
Prätentiös war das. Prätentiös war das ja, als Reich Ranitzky das geleitet hat.
Das stimmt. Leo wüsste gerne, wie wäre eine Welt, in der Babys oder Kinder nicht mehr schreien, sondern anfangen blau zu leuchten?
Ja, wäre scheiße für die Beben, weil die würden dann ziemlich verloren gehen, glaube ich. Also das hat schon einen Grund, warum die solche Hupen sind. Also die schreien, dieses, es gibt für mich nichts Schlimmeres als eine schreiende Bebe. Das ist Horror pur.
Inwiefern? Also löst das so ein, oh Gott, ich muss zur Hilfe kommen, Ding aus? Oder?
Also bei mir nicht, bei mir löst es Mordgedanken okay, aus, ja. denen ich entgehe, indem ich ganz weit weglaufe.
Mhm.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich Mutterinstinkt hätte oder irgendwas, was so ähnlich ist, dass ich dann tatsächlich dem Baby helfen wollen würde. Ja, ich würde machen wollen, dass es aufhört zu schreien.
Gut, das kannst du auch mit deinen normalen Reaktionen hinkriegen. Gut, danach sitzt du im Knast und alle hassen dich. Aber
ja, also ich meine, wenn das Baby blau leuchten würde, das wird ja niemanden stören. Come on.
Naja.
Du hast das Baby im Nebenzimmer und soll es doch leuchten.
Ja, aber wenn das alle
LED-Lampe
machen, weißt du, wie hell das nachts ist?
Verstehe. Das würde dann also öffentliches Ärgernis erregen, weil überall
blaues Licht, überall nur noch blaues Licht.
Mhm.
Man könnte dann allerdings auch, man könnte die oben auf Polizeiwagen setzen und dann kurz zwicken, wenn man schneller durch die Stadt will, weil dann leuchten die blau. Okay, funktioniert nicht. Kinder zwingen.
Also ich glaube, das würde wirklich nicht funktionieren. Aber eine Kombination aus beiden, schreien und leuchten.
Okay,
also
dann ist auf jeden Fall was für
Sirene
einen Polizeiwagen. Genau. Dann muss oben auf den Polizeiwagen binden. Zwick!
Das ist das eine tolle Sache für die Überbevölkerung. Nach der Zombie-Apokalypse, jedes Mal, wenn eine Baby geboren wird, kann sie als kleine Sirene.
Was übrigens total interessant ist mit diesem Babygeschrei, ich habe das ja, ich hatte das auch und insbesondere als ich viel mit dem Zug gependelt bin, da wirst du ja auch irre dann, weil ja, du wirst halt irre, weil du kannst nicht raus und irgendwie, ja. Und ich habe das ja nie jetzt an meinen Stiefkindern, habe ich das ja nie selber erlebt, also die waren schon zu alt, als ich die kennengelernt habe. Was ich aber erlebt habe noch, ist durchaus dann Kindergeheul, was ja auch, ne, so Fünfjährige.
So rumgeknarrt.
Ne, Fünfjährige, Sechsjährige, die sich wehgetan haben, die sich gestoßen haben, die dann anfangen zu heulen und sowas. Darüber, dass ich dem ausgesetzt war und mich damit auseinandersetzen musste, was da eigentlich passiert, habe ich gelernt, Babygeschrei nicht mehr als eine so eklatante Belästigung wahrzunehmen, dass ich am liebsten alles kurz und klein schlagen würde rundherum. Das ist schon ganz interessant. Also ich nehme das wahr, ich denke mir, ach du Scheiße, jetzt wird's laut.
Mhm.
Und das war aber auch, was ich denke. Und dann ist es halt laut. Das ist ein ganz witziger Effekt.
Ja, man muss sagen,
was
eine Zen-Einstellung einnehmen. Das ist
ja nicht nur das, sondern ich habe halt auch Verständnis dafür, dass das jetzt schreit.
Mhm.
So, und das hatte ich vorher nicht. Und das hat mir doch sehr geholfen, mich auch im Alltag wesentlich weniger Blutdruck in der Gegend rumzulaufen.
Ja.
Aber das war wirklich sehr hilfreich, sehr heilsam.
Aber die sind doch echt zu laut, oder? Die sind doch wirklich ein bisschen.
Das ist sehr
also mit viel weniger könnten die doch das Gleiche erreichen.
Ja, man könnte das auch sicherlich irgendwie, ich meine, es ist 21. Jahrhundert, das kann man doch auch irgendwie elektronisch machen. Irgendwie so ein Vibrationsding ans Handgelenk der Mutter und ins Gehirn vom Baby und immer wenn es schreien will, vibriert das halt. So wie bei Eric Cartman, der hat doch auch mal so einen Chip eingepflanzt gekriegt, wo er nicht mehr fluchen konnte. Kennst du die Folge?
Ich glaube ja.
Damit sind wir am Ende der Sendung und kommen zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
Ja, Winterdepression.
Oh.
Ja, ist nicht so schlimm, aber ich erinnere mich daran, dass ich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt habe, ich hätte das nicht, ich würde das nicht kennen. Oder ich habe mich lustig darüber gemacht, dass ich Winterdepression habe. Weißt du, wo ich so rollend immer hin und her gerollt bin, so bin, heulend. Ja, ja. Und da habe ich mich lustig drüber gemacht, habe noch gefragt, kann ich da Witze drüber machen, dass ich jetzt Winterdepression habe, weil ich hatte keine, aber jetzt habe ich eine.
Oh.
Es ist wirklich, also mir ist einfach nicht gut. Ich bin, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach, der Himmel, der ist so furchtbar grau, das schon seit Wochen und es wird einfach nicht besser. Und jedes Mal, wenn die Sonne rauskommt, ist es nur für 2 Minuten und dann schlägt dir wieder der Hagel in die Fresse. Mhm. Und es ist echt ein menschenfeindliches Wetter draußen.
Ja, das Wetter ist auch wirklich, also auch gerade hier, ich glaube in Bayern ist es noch, ja zwar, ich war ja eine Woche in Bayern, vorletzte Woche, ich war sogar in Augsburg. Mhm. Ich habe mir gedacht, pff, ich hatte keine Zeit. Ich
glaube, wow,
ab ey. Nee, ich hatte einfach keine Zeit auch. Und das, ich fand das Wetter besser, aber halt auch kälter als in Berlin. Und jetzt ist es in Berlin halt so, wie es sich gehört für den Winter. Irgendwie so 2 Grad Nieselregen und die Russenpeitsche. Was ein ganz fürchterlicher Wind aus Richtung Osten ist, ein sehr kalter Wind aus Richtung Osten, der hier immer mal wieder durchweht. Und das ist ja wie menschenfeindlich. Also es macht keinen Spaß rauszugehen, überhaupt nicht.
Ja.
Und ich muss mich regelrecht zwingen, auf die Straße zu treten im Moment, weil das sonst bleibe ich halt 3 Tage in der Bude. Und das ist halt noch ungesünder. Also auch für die Psyche ist das ungesünder. Ja. Aber mir geht's erstaunlich gut. Mir geht's erstaunlich gut. Ich habe halt immer noch dieselben Probleme wie früher. Also, ne? Übergewicht, Bluthochdruck.
Oh.
Und auch immer noch Reste meiner Winterdepression, aber die bessert sich ein wenig. Die bessert sich ein wenig gerade.
Sehr gut.
Ja, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, woher das kommt. Sie bessert sich gerade ein wenig.
Mhm. Ja, dann alles Gute.
Ja, danke schön. Ja, wer weiß, wie lange es hält. Ne? Also ja, gucken wir mal. Gleich mal rausgehen und ein bisschen Sonne mitkriegen oder so. Ja, auch dir alles Gute. Dir, werte Hörerschaft, alles Gute. Und vielen Dank fürs Mitspielen. Gott schütze dich. Das war die Vrindheit.
Wer redet, ist nicht tot.